Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Das sind wir gar nicht mehr gewohnt, gell? So viel Applaus.
Ja, wir können schon wieder gehen nach dem Applaus. Also das ist ja super. Also bitte setzt euch, setzen Sie sich schon mal. Und Begrüßung ist ja fast überflüssig, aber trotzdem machen wir das jetzt. Ich begrüße Sie als Chefredakteur der Südwestpresse gemeinsam mit Nadine Vogt, der stellvertretenden Leiter des Sportressorts, ganz herzlich hier wieder zu einem Forum im Stadthaus. Ich bitte hier diese komische Konstruktion an meinem Fuß zu entschuldigen. Man soll bei Glatteis nicht unbedingt Rad fahren, das ist sehr ungesund. Aber es ist natürlich gut, dass mir das passiert ist und nicht den beiden Herren, beziehungsweise vor allem diesem Herrn, das wäre ganz schlecht. Deshalb also gut, dass hier unverletzte Spieler oder ein unverletzter Spieler, ein Trainer sitzt, das wäre dann gar nicht gut. So, den einen muss ich begrüßen als einen der Architekten des Erfolges des Clubs. Im Sommer 2021 übernahm er die Mannschaft und führte sie dann in einer, wie ich finde, sensationellen Erfolgsstory 2023 zunächst aus der vierten in die dritte Liga. Und Sie werden sich alle gut erinnern, gleich im Sommer darauf, 2024, in die zweite Bundesliga. Und ich vermute, einige waren hier auf diesem Platz und haben erlebt, was da los war. Erfolg und große Bühne kennt der ehemalige Zweitligaspieler. Die Frauen des FC Bayern München machte er zweimal zum deutschen Meister, zum deutschen Pokalsieger, spielt in der Champions League im Halbfinale. Und er hat einmal gesagt, Misserfolge machen mich verrückt. Ganz Ulm drückt die Daumen, dass er sich mit diesem Gedanken im Mai nicht beschäftigen muss. Und bevor ich Hallo Thomas Wörle sage, noch dazu, gestern Geburtstag gehabt. Also herzlichen Glückwunsch. Ja, und unseren anderen Gast vorzustellen ist, wie die berühmten Eulen nach Athen tragen, er ist das Gesicht der Spatzen, geboren in Söflingen, ein Ur-Ulmer, ein leidenschaftlicher Kapitän seines Teams, ein Kämpfer auf dem Platz, eine Feuerkanone. Es gibt auch bei uns in der Redaktion tolle Bilder, wie er auf Theken stand, auf Bussen, auf Zäunen und das immer, und das finde ich das ganz Besondere, immer Hand in Hand mit den Fans. Bis auf ein ganz kurzes Intermezzo in Kaiserslautern ist er seinem SSV von Kindesbeinen immer treu geblieben. Für ihn war der Aufstieg in die zweite Liga pures Glücksgefühl und er tut alles dafür, dass dieses Glück weiter anhält. Herzlich willkommen, Joe Reichert. Und da ich Fachkompetenz an meiner Seite habe, gebe ich ab an Nadine Vogt.
Ja, und ich starte gleich mit der Einstiegsfrage. Herr Wörle, Sie sitzen heute hier auf dem Podium mit Ihrem Kapitän, den Sie am Samstag auf die Bank versetzt haben. Das Spiel ging 0-2 verloren gegen Paderborn, wir wissen es alle. Erklären Sie uns doch gerne einmal, was Sie zu der Entscheidung bewogen hat.
Also erstmal vielen Dank für die wirklich knifflige Einstiegsfrage. Ich muss natürlich ein bisschen ausholen. Zum einen ist es so, dass wir natürlich eine sportliche Konkurrenzsituation haben bei uns in der Mannschaft. Wir junge Innenverteidiger haben, die auch ein bisschen nach vorne drängen, die sich auch entwickeln. Und haben auf der anderen Seite mit Joe Reichert das Gesicht unserer Mannschaft der letzten Jahre. Ich habe das auf der PK schon gesagt nach dem Spiel. Ohne Joe wären wir hier beim SSV Ulm niemals in der zweiten Bundesliga. Ja, und das ist jedem bei uns zu 100% bewusst. Der Joe hat, so sag ich mal ganz salopp nochmal, den ganzen Laden gezogen. Er hat sich in den Wind gestellt in all den Jahren. Und zwar nicht nur, wenn Rückenwind da war, sondern auch, wenn Gegenwind da war. Und hat, ich sage es einfach ganz simpel, sein Mann gestanden. Ich habe noch keinen Spieler von seinem Format und seiner Persönlichkeit kennengelernt, der so, sag mal, für eine Sache und speziell jetzt hier für so einen Verein brennt, wie der Joe Reichert. Das ist außergewöhnlich. Und genauso außergewöhnlich war es dann auch, als wir uns ein paar Tage vor dem Spiel unterhalten haben, über das Spiel, wie wir es vielleicht planen, wie wir es vielleicht angehen könnten. Der Joe ist auf der einen Seite der allererste, der sagt, der Verein ist das Wichtigste überhaupt. Der Verein steht über allem und er steht auch über ihn selber. Das lebt er. Ja. Und auf der anderen Seite ist aber der Joe natürlich auch ein Spieler, der nach wie vor massiv ehrgeizig ist. Und das macht ihn aus. Er lebt das Tag für Tag vor dem Training, er lebt das Tag für Tag vor rund ums Training, bei den Spielen. Und deswegen weiß ich, dass es für ihn alles anders leicht war, diese Entscheidung dann irgendwo zu akzeptieren. Aber er hat es auf seine Art und Weise wieder mit unheimlich viel Persönlichkeit dann auch respektiert, wo ich auch dankbar bin. Und gleichzeitig ist es auch so, das haben wir auch besprochen gehabt, das war jetzt eine Entscheidung für das Spiel gegen Paderborn. Jetzt müssen wir weiter gucken. Ich möchte mal nochmal ganz allgemein sagen, ich würde mir natürlich eines Tages wünschen, das sage ich mal ganz klar auch zu Beginn nochmal, wenn so eine Persönlichkeit wie der Joe, ja, wenn er mal eines Tages nicht mehr Fußball spielt, dass er irgendeine bedeutende Rolle in dem Verein haben wird. Weil meiner Meinung nach... Weil es meiner Meinung nach einfach so ist, dass es gibt es nicht oft, dass ein Mensch so für einen Verein brennt, das Beste für den Verein will und notfalls sich selber auch zurückstellt. Das ist außergewöhnlich und ich bin mir sicher, mit seiner Energie, die er all die Jahre hatte für uns, deswegen sind wir so weit gekommen, könnte auch in dem Verein dann eines Tages, wenn er mal nicht mehr spielen kann, noch ist er fit und, glaube ich, voller Ehrgeiz. Aber wenn es mal kommt, dann würde ich mir das persönlich wünschen, dass er eines Tages wirklich nochmal eine ganz wichtige Rolle einnehmen wird in dem Verein.
Joe, wie geht's dir denn damit, wenn du solche Worte von deinem Trainer hörst?
Also ist natürlich sehr schön, sowas zu hören. Vor allem, wenn er es sagt, ja, wir arbeiten jetzt schon 3,5 Jahre zusammen und haben gegenseitig, glaube ich, so den höchsten Respekt, zumindest ich. Ist für mich eine absolute Respektsperson so und sehr viel Hochachtung für ihn als Trainer, aber auch als Mensch. Und klar, es ist, wenn dann jemand wie er sowas sagt, ist es natürlich für mich nicht normal, ist was ganz Besonderes und auch wirklich schön, sowas zu hören, solche Worte zu hören, das ist für mich nicht selbstverständlich.
Nimm uns doch gerne auch nochmal mit, wie es dir denn am Samstag da damit ging, mit der Entscheidung.
Ich bin auf der einen Seite Spieler, aber auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, dass ich in dem Verein eine wichtige Rolle habe, die, denke ich, schon auch oftmals über das Spielersein hinausgeht. Und als Spieler ist sowas natürlich nicht schön, sowas zu hören. Vor allem, wenn das dann noch, so wie er es begründet hat, sportliche Gründe sind. Das bedeutet ja, dass dann irgendwas fehlt, sagen wir mal so. Und das hört man als Spieler nicht gern. Ja, man versucht natürlich, das auch dann so irgendwie einzuordnen oder versteht es vielleicht im ersten Moment nicht. Aber im Endeffekt bin ich da gar nicht anders als jeder andere Spieler. Das ist der Trainer und der muss Personalentscheidungen treffen. Und ich habe die auch komplett akzeptiert. Auch die Begründung war für mich wirklich akzeptabel, beziehungsweise da gab es für mich dann auch nichts dran zu rütteln und dann bin ich Kapitän und habe eine Vorbildsfunktion und habe gleich auch für mich, auch wenn das unfassbar schwer ist und wie gesagt, ich habe es auch am Samstag oder wann war das Spiel, das war historisch, weil ich sowas Samstag in Ulm noch nie erlebt habe, dass ich aus sportlichen Gründen auf der Bank war, aber im Endeffekt war das auch immer so mein, sagen wir es mal so, auch mein Ziel für den Verein und das habe ich wirklich schon jahrelang gesagt, dass ich versuche immer alles so zu geben und ich versuche so gut zu sein. Wenn dann wirklich mal die Situation eintrifft, dass es sportlich vielleicht nicht mehr reicht, dann sind wir auf dem Topweg. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich jetzt sportlich auf der Bank saß, war in der zweiten Bundesliga. Und das sagt schon einiges und als Kapitän, man muss es vorleben, man muss ein gutes Vorbild sein. Wir sind ein Mannschaftssport, es darf wirklich keiner, vor allem in unserer Situation, es ist ein Abstiegskampf, da zählt es noch mal viel mehr, dass man das zusammen macht, als Mannschaft macht und da habe ich dann auch meine Rolle weiter ausgeführt, habe die Jungs heiß gemacht, war für die Jungs da, habe Gespräche geführt und habe wirklich auch dann so in einer ungewohnten Rolle alles dafür versucht oder alles dafür gegeben, dass wir den Heimsieg einfahren und leider hat es nicht geklappt. Aber ja, so war dann so mein Ablauf und Umgang mit der Entscheidung.
Wir hoffen ja, dass deine Karriere noch ganz, ganz lange andauert. Du bist aber jetzt 33, wirst im Sommer 34. Gab es da vielleicht vorher auch schon mal den Moment, wo du dich gefragt hast, wie lange kann das denn bei mir auch einfach noch gehen und reicht es auch für die zweite Bundesliga?
Nee, also wie gesagt, ich habe immer viele Leute gehört oder nicht gehört oder mitbekommen, dass mir eigentlich viele immer nie so alles zugetraut haben. Wie gesagt, ich bin hier ein Kind des Vereins und die Bundesliga-Zeiten kenne ich leider nur aus dem Stadion, aus dem Fanblock als Kind. Und in meiner Spielerzeit war der Verein leider nicht so erfolgreich. Also wir waren eigentlich jahrelang Oberliga, Regionalliga. Viele von euch haben die Zeiten miterlebt. Und ja, dann spielt man da halt gefühlt jahrelang und dann kommt so ein Aufstieg. Dritte Liga, da habe ich auch schon Stimmen gehört, ja, schafft er das überhaupt, bla bla bla. Und vor der zweiten Liga war es genauso. Aber mich treibt sowas auch an. Ich weiß, was ich kann und ich bin auch noch da voll dabei, mich auch weiterzuentwickeln. Ich bin das, was ich beeinflussen kann, versuche ich auf höchstem Niveau zu machen und bin Gott sei Dank wieder topfit nach meiner Verletzung am Knie, solange ich auch noch das Gefühl habe, helfen zu können, egal in welcher Form, also meiner Mannschaft helfen zu können, denke ich noch gar nicht ans Karriereende, ne.
Bevor wir darüber reden, wie das gelingen kann, dass das auch hoffentlich in Ulm ganz lange noch so weitergeht, auch in der zweiten Liga, weil der Trainer die Vorlage gegeben hat, also eine tragende Rolle im Verein. Könntest du dir das vorstellen?
Definitiv, war schon immer mein. Nach dem Spieler sein mein größter Traum. Darum habe ich mein Betriebswirtschaftsstudium abgeschlossen, weil ich das immer im Kopf hatte. Irgendwann übernehme ich einen Verein, ich weiß nicht welchen, aber... Liegt auf der Hand, aber wie gesagt, wir sind ja auch Gott sei Dank mittlerweile so groß geworden, dass das ich jetzt nicht alleine zu entscheiden habe, aber das ist noch in meinem Kopf so weit weg, aber wenn man mich so fragt, definitiv ein großes Ziel von mir.
Ja. Dann machen wir da jetzt den Deckel drauf, da reden wir nicht mehr drüber, wir reden über Zukunft.
Genau, kommen wir zurück zum Sportlichen. Sie kennen die Zahlen, wir kennen die Zahlen. 17 Punkte aus 21 Partien bedeuten im Moment einen Abstiegsplatz. Sind Sie, Herr Wörle, denn noch, in Klammern, zuversichtlich, dass das zum Ende der Saison anders aussieht?
Ja, definitiv. Zu 100%. Punktemäßig ist es... nicht ganz das, was wir uns erhofft hatten. Und ich finde auch nicht das, was wir verdient hätten, aufgrund dessen, was unsere Mannschaft zeigt. Da bin ich ehrlich. Wir haben viele, viele Spiele dabei gehabt, wo wir auf Augenhöhe waren, wo wir absolut konkurrenzfähig waren, wo wir vielleicht sogar auch mal phasenweise besser waren als der Gegner. Wir haben es leider nicht allzu oft geschafft, solche Spiele dann auf unsere Seite zu ziehen. Hat oft nicht viel gefehlt. Aber die Art und Weise, wie unsere Mannschaft sich präsentiert, übrigens auch in einem sehr schweren Spiel gegen Paderborn, bis zur roten Karte, wo wir, finde ich, komplett auf Augenhöhe waren. Es war von vornherein klar, dass es kein Chancenfestival werden wird für beide Seiten. Wir haben mit die beste Mannschaft gegen den Ball gespielt, also die defensiv wirklich richtig, richtig gut ist. Das hat man auch gemerkt und wir hatten nicht viel, die hatten auch nicht viel und es war sehr ausgeglichen und leider war dann mit der roten Karte natürlich das Spiel verändert. Aber ich finde, wenn man die Saison so Revue passieren lässt, dann habe ich nicht nur Hoffnung, sondern ich habe den festen Glauben, dass wir unser Ziel erreichen werden, selbst wenn es hinten raus ganz, ganz, ganz eng wird. Ja, und wenn wir am Ende über die Relegation dann gehen müssen, dann gehen wir über die Relegation. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass wir als SSV Ulm ja jahrelang weit davon entfernt waren, über eine zweite Bundesliga zu sprechen. Ja, wir unseren Weg ja auch kennen. Ich meine, viele hier im Saal, denke ich, haben unseren Weg auch sehr aufmerksam mitverfolgt, vielleicht sogar vor Ort im Stadion der letzten Jahre. Ich glaube, jeder, der noch zu Regionalliga-Zeiten dabei war oder vielleicht sogar zu Oberliga-Zeiten, der weiß, wo wir herkommen. Der weiß das auch zu schätzen, welchen Weg wir alle gemeinsam hier in Ulm zurückgelegt haben. Natürlich gibt es dann auch welche, die vielleicht jetzt erst kurzfristig mit aufgesprungen sind auf den Zug beim SSV Ulm, die dann vielleicht enttäuscht sind, weil sie sagen, hey, mein Wunsch ist es, wenn ich ins Stadion komme, dass ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit als Sieger da rausgehe, ja, mit meinem Verein. Das wünschen wir uns auch. Nur die Realität ist einfach, es ist zweite Bundesliga. Und ich möchte da eins dazu sagen auch, wir sind als Verein mit Abstand der unerfahrenste Profiverein aller Mannschaften, die in der zweiten Liga spielen. Wir haben keine Historie der letzten 20 Jahre, wo wir jetzt 10 Jahre in der zweiten Liga waren, 5 Jahre in der dritten Liga. Jede andere Mannschaft hat was vorzuweisen. Wir sind ganz jung, wenn ich mal ausnehmen darf, natürlich die Zeit um die 2000er Jahre, wo natürlich Wahnsinn war. Aber zuletzt war es dann schon schwer für unseren Verein, auf dem Niveau dabei zu sein. Und von daher finde ich, wenn man das so ein bisschen mitnimmt und merkt, dass man natürlich auch in allen Bereichen, nicht nur Mannschaft, Infrastruktur, drumherum, wir kämpfen mit unseren Mitteln gegen Vereine mit Mitteln, die natürlich nochmal ganz andere sind. Und noch einmal zum Abschluss, wenn ich sehe, wie unsere Mannschaft performt in der Saison, was sie zeigen auf dem Platz, mit welchem Herzblut sie dabei sind. Wir sind, ich glaube, die Mannschaft, die zweitmeisten Zweikämpfe führt der Liga. Wir laufen die drittmeisten Kilometer. In den ganzen Bereichen, wo es um Bereitschaft geht, sind wir unfassbar gut dabei. Und wir spielen anders als unsere Konkurrenten um den Platz da hinten, ja, um das Retten der Ufer. Wir versuchen auch noch Fußball zu spielen, was nicht leicht ist. Und kurz gesagt, ich bin 100% davon überzeugt, dass wir als SSV Ulm unser Ziel erreichen werden. Es wird schwer und es geht wahrscheinlich bis zum Schluss. Aber den Glauben habe ich zu 100%.
Und trotzdem, da würde ich einmal gern nachhaken, Sie haben es angesprochen, einer Ihrer Spieler hat nach der Partie gegen Paderborn zu mir gesagt, es sei immer so ein bisschen die gleiche Leier, man liefert ordentlich gut in manchen Spielen ab und hat aber am Ende nichts Zählbares in der Hand. Wie schaffen Sie es denn da, die Motivation bei Ihrer Mannschaft hochzuhalten?
Ja, erstmal kann ich das total nachvollziehen, weil es tatsächlich jetzt schon öfter der Fall war, dass wir nach den Spielen Komplimente kriegen vom Gegner, ganz oft schon, für unsere Art, wie wir auf dem Platz stehen, wie wir Fußball spielen, aber ja, häufig leider dann mit 0 Punkten dastanden und den Frust, den empfindet man dann auch nach dem Spiel gegen Paderborn, das gehört auch dazu, da kann ich erstmal nicht helfen, ja, weil ich selber auch mal kurz frustriert bin, da bin ich ganz ehrlich. Ein, zwei Tage später, wenn man dann sich nochmal das Spiel anschaut und merkt, hey, da war dann doch einiges dabei, auf dem wir aufbauen können. Ja, und dann versuchen wir wieder über die Punkte zu reden, die wir besser machen können, aber auch über die Punkte, die wir gut gemacht haben. Und wenn wir uns bei einer Sache einig sind, dann wahrscheinlich, dass wir in jedem neuen Spiel bis hierhin immer wieder in der Lage waren, ein gutes Spiel zu machen und konkurrenzfähig zu sein. Und deswegen, wir wissen, was wir können, wir sehen das, auch statistische Werte zeigen das, dass wir gerade jetzt auch nach der Winterpause auf einem guten Weg sind. Ja, und wir alle haben vor der Saison gewusst, bevor wir das erste Training gemacht haben, auf welche schwere Herausforderung wir uns da einlassen. Wir haben sportlich was geschafft, was, das kann man glaube ich sagen, eigentlich zu schnell ging. Da brauchen wir nicht drüber reden. Also der Doppelaufstieg, der ging eigentlich zu schnell. Nur wenn man das sportlich schafft, hier, dann werden wir alles dafür tun, um zu kämpfen, ja, dass wir das behalten dürfen, was wir haben, nämlich einen Startplatz in der zweiten Bundesliga, was unglaublich ist. Aber ja, die Herausforderung ist groß. Trotzdem, noch einmal, wir versuchen, das Tag für Tag gemeinsam vorzuleben. Da ist der Joe natürlich auch in der Rolle unglaublich wichtig als Leader. Ich habe nicht umsonst vorhin gesagt, dass er sich immer in den Wind gestellt hat, auch wenn es Gegenwind gab. Und den spüren wir gerade auch. Im Gegenwind aufgrund der Situation, wo wir in der Tabelle sind, im Gegenwind, weil vielleicht auch Menschen, die da sind im Stadion, unzufrieden sind, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann, weil wir immer ganz gern, sag mal, Siege erringen, Punkte holen. Nur, noch einmal, wir kennen unseren Weg und wir kämpfen hier in Ulm bis zum allerletzten Tag, um unser Ziel zu erreichen. Und das versucht der Joe vorzuleben als Kapitän, wie er es all die Jahre gemacht hat. Das versuche ich vorzuleben. Und noch einmal, wir sind davon überzeugt, dass wir das schaffen können. Und Frust, Enttäuschungen, die wird es immer mal geben. Ja, die Frage ist ja, wie man damit umgeht. Und da nehmen wir unseren Kopf wieder schnell hoch, weil wir schon wissen, dass wir hier in Ulm richtig was drauf haben, dass wir was können. Und das werden wir versuchen zu zeigen am Sonntag in Nürnberg.
Joe, wie ist das aus deiner Sicht? Ihr habt ja teilweise wirklich, wie ich finde, großartige Spiele gemacht. Mir fällt Düsseldorf ein, wo es ja wirklich auch eine Überlegenheit auf dem Feld gab. Und dann machen die 3 Buden und ihr schießt schon 2 Tore in Düsseldorf und trotzdem reicht das am Ende nicht. Auch so als Kapitän, wenn man so einen Knackpunkt hat, das macht ja was mit einer Mannschaft. Wir haben gut gespielt, wir haben gekämpft, wir haben Tore geschossen und am Ende reicht es doch nicht. Und es war ja, haben wir gerade gehört, mehrfach in dieser Saison auf Augenhöhe und dann am Ende. Wie redet man da mit den Jungs und sagt, komm, weiter?
Ja gut, dass das was mit einem macht, ist völlig klar. So, das ist sehr frustrierend, vor allem als Sportler, als Fußballer. Und wir hatten es jetzt echt oft genug, wo wir auch im Spiel gemerkt haben, hey, da geht heute was oder Wir sind sogar besser, oder das spürt man ja auch als Spieler. Es sind ja jetzt nicht so Spiele, wo wir keine Chance haben und dann nur 1-0 verlieren, sondern es sind ja wirklich Spiele, wo wir auch drauf und dran sind, das zu gewinnen oder zumindest einen Punkt zu holen, und am Ende verliert man das. Das ist sehr frustrierend. Trotzdem ist es da auch ganz wichtig, dass ja, der erste Frust als Spieler, den kann man eh nicht verhindern, aber irgendwann mit bisschen Abstand einfach wieder sich darauf besinnen, wer wir sind, wo wir herkommen und auch für welchen Weg wir stehen. Also wir sind alles keine erfahrenen Zweitligaspieler und wir haben teils eine junge Mannschaft, die Spieler haben keine Zweitliga-Erfahrung, wir älteren Spieler auch nicht und trotzdem, ja, hilft einem das wieder, da die Situation richtig einzuordnen und dann einfach zu kämpfen so und einfach nochmal zu sich zurück zu besinnen, dass wir immer gesagt haben, das wird kein leichter Weg und es ist immer leicht, sowas zu sagen, aber sowas dann zu leben, ist, denke ich, die Challenge. Und ich finde, das gelingt uns sehr gut, weil wir Woche für Woche, finde ich, sehr gute Auftritte abliefern, auch wenn dann am Ende nichts rauskommt. Mich nervt es auch, die Fans auch. Und trotzdem sage ich, es ist alles drin. Und es war mir und uns war es klar, dass das ein ganz schwieriger Weg wird, eine ganz schwierige Mission, sagt man es mal so. Und das ist uns bewusst und deshalb stecken wir da nicht den Kopf in den Sand, sondern wir kämpfen, wie er es auch gesagt hat, ja.
Jetzt mal vielleicht ein kleines Stück weg von der Aktualität. Also wir wissen, das wird gelingen. Wir sind alle davon überzeugt. Es sind noch 13 Spiele, also Punkte ohne Ende noch einzufahren. Also von daher. Ich wollte mal auch so in das Innenleben eines Trainers hineinhorchen. Ich habe in Köln das Spiel gesehen. Da steht das ganze Stadion. Der Lärm ist schier unglaublich. Es ist ein sehr enges Stadion. Das heißt, auch unten auf dem Rasen bekommt man natürlich mit, was auf den Rängen los ist. Und dann steht da unten ein Trainer. Und es gibt ja sehr viele verschiedene Typen von Trainern. Der eine kaut nur Kaugummi wie Ancelotti. Und der nächste rennt rum und brüllt und schreit und versucht Einfluss zu nehmen. Wie ist das bei Ihnen? Wie kann man eigentlich in so einem mehr oder minder Hexenkessel noch Einfluss nehmen? Sagen Sie, in dem Moment kann ich gar nicht mehr wirklich auf die Spieler einwirken. Und wenn sie es versuchen, wie kann das überhaupt gehen?
Ja, erstmal ist man natürlich auch als Trainer voll in so einem Tunnel drin. Da bin ich ehrlich, ich kriege oft gar nicht mit, so richtig wie das Stadion gerade ausschaut oder was da auf den Rängen alles passiert. Das ist oft so, dass du voll auf das Spiel fokussiert bist. Und zwar auf dein eigenes Spiel, von der eigenen Mannschaft und auf das Spiel vom Gegner. Weil natürlich ich meine Aufgabe darin sehe, versuchen sehr aufmerksam das Spiel zu verfolgen, um bei Gelegenheit irgendwie unterstützen zu können. Jetzt muss man aber auch sagen, dass mein Einflussbereich während dem Spiel wirklich begrenzt ist, also sehr begrenzt, da mache ich mir nichts vor. Ja, weil es geht erstens so schnell in der zweiten Liga, zweitens, es ist so laut, also du kannst vor allem in kleinen Pausen vielleicht mal einwirken, aber jetzt haben wir auch trotzdem eine Mannschaft, wo man echt sagen muss, die auch viel Rückgrat hat, die auch erfahren ist, ja, die dann auch vieles selber einfach regelt. Deswegen, mein Einfluss ist begrenzt. Mein Einfluss ist dann eher wieder in der Halbzeitpause da, dass ich vielleicht versuche, auf ein paar Dinge hinzuwirken. Und ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, was mir aber nicht immer gelingt, ist, manchmal geht es einfach nur darum, wie du da draußen stehst als Trainer und ob du gerade ein Signal aussendest, dass du frustriert bist, ja, wo eine Mannschaft gerade genau das Gegenteil bräuchte. Ja, aber auch da bin ich ein Mensch, bin manchmal natürlich auch unter Einfluss des Spiels. Aber das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt, dass eine Mannschaft da draußen auch spürt, da ist jemand, der kann mir auch gerade vielleicht das geben, was wir brauchen in einer schwierigen Phase, weil er vielleicht auch eine gewisse Überzeugung ausstrahlt, eine Souveränität, vielleicht auch mal eine Ruhe, eine Gelassenheit oder vielleicht in einem anderen Moment vielleicht einfach auch versucht einzuwirken und vielleicht ein bisschen emotional zu sein. Ja, das ist so eigentlich dann der Bereich, wo wir als Trainer dann quasi außen vielleicht unter die Lupe genommen werden, auch von Spielern. Das glaube ich tatsächlich. Vielleicht auch unterbewusst. Ja, und für mich ist es ansonsten so, dass ich mich brutal auf so ein Spiel freue und während dem Spiel voll drin bin, bis zum Moment, wo das Spiel aus ist.
Was macht das mit Ihrem Blutdruck?
Gute Frage. Ich habe es nicht kontrollieren lassen, aber ich kann es mir vorstellen.
Joe, du bist dann also als Kapitän auf dem Feld und muss man auch mal deine Nebenmänner irgendwie antreiben. Und Udo Bölz hat mal zu Jan Ullrich gesagt, bei der Tour de France, quäl dich, du Sau. Also fällt auch mal ein hartes Wort, so reißt sich zusammen, verdammt normal, oder versucht man das irgendwie einigermaßen schiedlich, friedlich zu lösen, zu motivieren? Wie kannst du da als Kapitän agieren, um dann noch mehr Vertrauen, Pushen nach vorne reinzubringen?
Es ist situationsabhängig. Also ich bin schon ein sehr lauter Spieler, also kommunikativer Spieler, wo viel Kommandos gibt, wo viel einfach verbal Unterstützung ausspricht. Das ist auch immer sehr, wie ich schon gesagt habe, situationsabhängig, aber auch typabhängig, wie man ein paar, sagen wir es mal so, anfassen oder anschreien muss.
Gibt es ein paar Kandidaten, die brauchen so ein bisschen mehr Antrieb? Also ja, keine Namen. Nee,
gibt es schon. Gibt's schon auf
uns
jeden
würde
Fall.
Schon Namen interessieren.
Die gibt es auf jeden Fall. Das Ding ist nur so, dass ich, also mittlerweile sind wir auf einem Level, oder auch ich allgemein, wir sitzen ja alle im selben Boot. Und das ist schon auch wichtig, klar, ich habe eine Rolle als Kapitän, die mir vielleicht viel erlaubt oder viel ermöglichen würde, aber ich sehe mich da gar nicht besser oder gar nicht, was weiß ich, als irgendjemand anders. Wenn ich mittlerweile was sage, dann ist es unterstützend. Also nur unterstützend. Und vielleicht ist der Ton mal ein anderer, aber ich bin jetzt kein Kapitän oder ich bin jetzt keiner, wo irgendeinen jetzt da in die Pfanne haut. Vor allem nicht während dem Spiel, weil ich da auch weiß, was das für eine Wirkung hat, wenn ich das sagen würde. Und außerdem, ja, das bringt nichts. So, man tut dem Spieler dann auch keinen Gefallen. Und ich sehe mich da auch gar nicht in der Rolle oder gar nicht, ja, dazu berechtigt, überhaupt sowas zu machen. Deshalb ist es alles sehr unterstützend. Ja.
Kennst du Kapitäne, die anders agieren?
Ja, natürlich. Also ich kenne schon Führungsspieler, auch in meiner Karriere. Oder ich, ja, die da ganz anders waren, so die vor allem auch mal junge Spieler so ja oder keine Ahnung während des Spiels dich mal beleidigt haben und ja das, die gibt's auch, aber das bin ich nicht mehr, sagen wir es mal so. Nicht mehr.
So unglaublich dieser Aufstieg in die zweite Liga war und sportlich vielleicht sogar fast zu schnell, aber wenn es kommt, nimmt man es natürlich mit. So unglaublich ist ja auch diese zweite Liga. Also Sie haben das ja eben gesagt, dass lauter Vereine, die eine Riesentradition vorzuweisen haben. Die zweite Liga gehört zu den zuschauerstärksten Ligen Europas. Und das sind 5 EM-Stadien, also Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, wo also auch die EM stattgefunden hat. Und Joe, wenn man dann plötzlich ins Berliner Olympiastadion zum ersten Mal in seinem Leben einläuft oder zum ersten Mal in Hamburg, ins Volkspark oder halt in Köln. Was ist das für ein Gefühl, wenn man hochguckt? Also ich stelle mir das immer, ich habe da noch nie gestanden. Ich denke, man guckt hoch und sieht 50.000, 60.000 Menschen, hat eine Stimmung. Also sind das Kindheitsträume, die plötzlich wahr werden? Also hast du als Bub gedacht, das einmal erleben? Ich stelle es mir unglaublich vor. Also ich kriege jetzt schon Gänsehaut.
Ja, so wie du das gerade beschrieben hast, erklärt hast, habe ich echt auch Gänsehaut bekommen. Also du sagst gerade Berlin, das war wirklich unfassbar, weil da bin ich verletzt in einen vollen Gästeblock eingelaufen. Es war wirklich ein Traum. Also da auch mit uns zusammen, mit den Fans im Olympiastadion. Also deswegen konnte ich jetzt gerade die Spielerperspektive in Berlin dir nicht geben, aber die war auch als Fan unfassbar. Steht man plötzlich so mit seinen Kumpels, schaut sich so an und denkt so, Alter, wo sind wir? Schau mal, bitte. So, und so geht's einem schon, also so geht's mir auch als Spieler dann, aber man ist dann relativ schnell, so wenn man aufs Feld läuft, dann sind es schon so Gedanken, oder wenn man beim Aufwärmen rauskommt, dann denkt man sich schon so, Alter, wie so. Gefühlt war ich doch vor 3 Jahren noch irgendwo im Baunatal oder was weiß ich so. Und jetzt spielt man in den Stadien, die man nur aus dem Fernseher kennt. Und bei mir oder bei uns ist es halt einfach mit unserem Heimatverein, mit dem wir schon so viel ja, Scheiße erlebt haben. Und jetzt laufen wir da ein, alle Kameras auf uns. Und das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Nur es ist halt leider nun mal so, dass wenn der Schiri anpfeift, dann ist man voll in seinem Tunnel so und dann bekommt man die Atmosphäre schon so mit, aber man hat jetzt nicht so die Zeit kann man, oder kann, dieses Ding.
Das kann man das ausschalten? Genießen. Kann man das ausschalten, dass man in dem Moment...
Man kann das schon ausschalten, wobei das schon auch so, ja, das ist schon auch in so Stadien, wenn man dann mal unter Druck gerät oder wenn Standardsituation oder wenn der Gegner jetzt eine Drangphase hat vor ihrer Kurve, das ist natürlich schon so, das ist schon eine Wucht. Also das ist schon nochmal was ganz anderes, da als Spieler, sagen wir mal so, zu performen, als auf dem Sportplatz oder in der Regionalliga, aber oder egal wo. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Und trotzdem so im Groben blendet man es schon aus oder muss es ausblenden. Weil ja, man muss sich auf seine Aufgaben konzentrieren und dafür ist das Spiel mittlerweile viel zu schnell, viel zu komplex, dass man jetzt da keine Zeit hat, sich da groß anzuschauen und so, ja. Leider.
Einer eurer Spieler hat mir mal verraten, er wäre nervöser, wenn er ein Referat halten müsste, als wie wenn er in so ein Stadion einläuft mit 30.000, 40.000. Ich glaube, das sagt schon auch einiges. Aber Stadion ist ein gutes Stichwort. In Ulm wird ja leidenschaftlich über den Bau oder den Ausbau des Donaustadions diskutiert oder den Bau von dem neuen Stadion. Nun kann die Mannschaft da natürlich wenig ausrichten, aber mich würde doch interessieren, wie wichtig denn so ein Stadion wäre, das sich in so einen Hexenkessel verwandeln kann. Vielleicht Frage an Herrn Würle.
Ja, grundsätzlich, glaube ich, kann das richtig was ausmachen, also einen Unterschied machen. Wenn ich sehe, was wir in den Heimspielen für eine Unterstützung haben, die ist, finde ich phänomenal. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn das zum Beispiel eine richtige Arena wäre, ja, überdacht, was für ein Pegel, was für eine Lautstärke das wäre. Ich bin immer wieder überrascht, extrem überrascht, wenn wir von unseren Fans auswärts begleitet werden. Ich erinnere mich an Spielen, in Berlin war es krass, es war aber auch jetzt in Darmstadt zum Beispiel, wo es ein sehr enges Stadion ist, ja, wie unglaublich laut dann die Anzahl von Fans, unsere Auswärtsfans quasi waren, ja, im Vergleich zu den Heimfans, das war unglaublich. Und ich glaube schon, was Atmosphäre angeht und damit natürlich auch nochmal vielleicht ein Ticken mehr der Heimvorteil, dass das tatsächlich einen Unterschied machen kann. Und gleichzeitig muss ich aber sagen, das Donaustadion, ich lieb's, ich bin ehrlich, also es ist was ganz, ganz Besonderes, auch in der Art, wie es ist. Ich glaube nur, wenn wir jetzt am Profifußball denken, dann werden wir, also kommen wir nicht drum rum, um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben, und zwar einmal sicherlich auch sportlich, aber natürlich dann auch auf der wirtschaftlichen Ebene, dass wir eines Tages da ja, nochmal einen Schritt gehen können mit einer richtigen Arena. Also ich glaube, aus sportlicher Sicht betrachtet, wäre es toll. Ich denke auch für unsere Fans, wenn es nochmal alles enger wäre und der Pegel nochmal lauter wird und damit wir ja, weil wir ja eine klare Überzahl sind zu Hause, auch sowas wie den Heimvorteil nochmal klarer spüren.
Da gab es gerade zustimmendes Nicken von Joe. Wie stehst du zum Thema Donaustadion?
Gut, das ist ja gar kein Geheimnis. Ja, Donaustadion ist Kult. Donaustadion ist absolut ein Traum. Ich habe das letzte Mal schon mal in einem Interview gesagt und das meine ich auch wirklich so. Wir reden jetzt gerade von Berlin, Köln, alles, aber in ein ausverkauftes oder in ein volles Donaustadion reinzulaufen, für mich oder für uns als Ulmer, vor allem wenn der D-Block voll ist, traumhaft, wirklich.
Unbezahlbar.
Aber ja, solange wir jetzt noch keine Arena haben oder so, wie gesagt, das steht nicht in unserem Aufgabenbereich. So schön wäre es sicher, aber ich genieße wirklich jedes einzelne Spiel in diesem Stadion, ja.
Ja, ein anderes Thema, das gar nicht so in der Öffentlichkeit steht, sind, ich sage jetzt mal neben Stadion, die Trainingsbedingungen, vor allem der Zustand der Plätze im Winter. Wer da schon mal beim öffentlichen Training war, weiß, wovon ich spreche und ihr werdet das genauso wissen. Was wünscht ihr euch denn, um optimal in Ulm trainieren zu können?
Haben wir ja im Stadion, aber.
Gute Trainingsbedingungen. Ganz einfach, Trainingsbedingungen, die dann natürlich auch für den Zweitligisten adäquat sind. Auch da möchte ich aber wieder dazu sagen, wir wissen natürlich auch wieder, wo wir herkommen. Das habe ich vorhin gemeint eingangs, dass wir sowohl sportlich als auch infrastrukturell natürlich nicht von heute auf morgen auf einmal konkurrenzfähig sein können mit einem Zweitligisten, der seit 10, 15 Jahren in der zweiten oder ersten Liga spielt. Ja, das merken wir sportlich, dass wir uns da steigern mussten, dass wir mitkommen, das tun wir. Und das ist natürlich auch dann der Fall bei so infrastrukturellen Themen. Ja, unser Trainingsplatz ist überhaupt gar nicht gut. Ja, es ist ganz schwer, darauf zu trainieren, weil, ja, weil es total, ja, weil der Platz einfach sehr, sehr schlecht ist. Ja, das heißt, unsere Qualität im Training leidet total. Die Motivation leidet natürlich total, wenn du merkst, da willst du einen Ball spielen, aber der macht es hobbel die bobbel und der Ball kommt irgendwo hin. Gleichzeitig ist es natürlich auch von der physischen Belastung her nicht ohne, ja, weil es einfach eine ganz andere Belastung ist, als jetzt zum Beispiel auf einem guten Trainingsplatz. Und von daher, ja, wollen wir nicht vergessen, wo wir herkommen, auch in der Sache, wollen wir auch bodenständig bleiben und gleichzeitig aber ambitioniert. Wir brauchen da bessere Möglichkeiten, um einfach auch wieder in der Entwicklung voranzukommen, auch auf dem Platz. Und ich glaube schon, dass der Verein da jetzt auch sehr intensiv dran arbeitet.
Dann können wir das ja festhalten. Also professionelle Möglichkeiten müssen her, kann ja nicht nur alleine der Verein, sondern da spielt ja auch die Stadt eine Rolle. Also wir adressieren das an Herrn Ansbacher, der jetzt ja heute nicht hier ist. Aber Herr Wörle, Sie haben das Wirtschaftliche, die finanzielle Seite auch eben angesprochen, als es um das Stadion ging. Also es ist eine Kultspielstätte, das Donaustadion, aus wirtschaftlicher Sicht. Mit mehr Zuschauern wäre es natürlich sinnvoll, auch eine Arena zu bekommen. Der SSV Ulm kann heute natürlich auch ohne Sponsoren, TV-Einnahmen, ohne die ganze wirtschaftliche Seite natürlich nicht mehr überleben. Sie haben es auch gerade schon gesagt, dass man da natürlich mehr tun kann und mehr tun muss. Trotzdem ist der Verein ja gemessen an den Großen finanziell ein Zwerg, also an den ganz Großen. Und Sie kommen ja auch aus einem Verein, der zu den Größten in Europa gehört. Wie sehen Sie so und beide die Entwicklung im Profifußball? Also ist das, was da passiert, eigentlich noch angemessen? Und das, was sich ja auch verstetigt, dadurch, dass man eine Champions League so aufbaut, dass es ja schon fast eine eigene Liga wird jetzt nach dem neuen Modus. Sehen Sie, ist das nachvollziehbar und nicht anders zu machen? Oder sagen Sie, irgendwie kommt da der Fußball auch ein bisschen unter die Räder oder ein Kultstadion wie das Donaustadion? Also wie beurteilen Sie das?
Boah, schwierige Frage, weil natürlich man sich auch da einer Konkurrenz stellen muss. Ja, damit meine ich einmal natürlich national, dann aber ganz sicher auch international. Und am Ende geht es natürlich wie immer ums Geld. Ja, es geht ums Geld. Ich finde es total schwierig. Ich bin ganz ehrlich jetzt mal, Champions League habe ich in den letzten Jahren sehr viel geguckt. Dieses Jahr fast gar nicht. Ja, weil mir der Modus jetzt, das gefällt mir auch nicht ganz. Ja, da wird man dann eher mal einschalten öfter, wenn es dann zu den K.O.-Spielen richtig losgeht. Aber es zieht sich für mich. Also mal nur meine Meinung. Rein sportlich gesehen, es ist halt aufgebläht. Aber ja, das Geld steckt dahinter. Ja, geht immer darum, wie kommt man wieder einen Schritt weiter, finanziell, wirtschaftlich, um das Ganze zu vermarkten. Ich finde, es gibt immer noch gute Beispiele auch. Und da sind ganz sicher wir auch ein Beispiel als SSV Ulm. Auch wenn es hier nicht so populär ist, dann ist es trotzdem auch Heidenheim als Beispiel. Und andere natürlich auch, dass man trotzdem, dass er vielleicht Möglichkeiten hat, die nicht vergleichbar sind mit denen anderer, dass man trotzdem seinen Weg gehen kann. Und wenn man hier überlegt, wo der SSV Ulm natürlich auch vor einigen Jahren noch war, mit Schwierigkeiten, mit großen Schwierigkeiten und wie dann Menschen hier im Verein den Verein wieder so zurückgebracht haben auf ein Niveau, dass wir plötzlich konkurrenzfähig sein können auf dem Platz mit großen Vereinen. Sie haben es ja eingangs auch gesagt, mit Vereinen, die eigentlich in der ersten Liga zu Hause sind. Stadien, Historien, also Geschichte dahinter. Das ist schon echt außergewöhnlich. Ich glaube, da können wir alle stolz drauf sein, was da all die Jahre, also damit meine ich nicht die letzten 3,5 Jahre, sondern ich meine viel, viel mehr, da passiert ist. Und es zeigt, dass wenn man mit Herzblut bei einer Sache ist und gemeinsam arbeitet, dass dann einfach vieles möglich ist. Und ich finde, das muss weiterhin der Fall bleiben, dass es möglich ist, auch ohne den ganz großen Geldbeutel seinen Weg gehen zu können.
Joe, du als Ulmer Urgewächs, wenn man dann so auf Vereine wie RB Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen schaut, die ja von Fußballpuristen oder auch von vielen Fans von Traditionsvereinen eher verächtlich angeschaut werden, ist man da ein bisschen neidisch auf die Möglichkeiten, die haben? Oder sagt man, nee, das ist eigentlich nicht mehr so der wahre Fußball? Eigentlich braucht man mehr Stories, wie Ulm sie jetzt vormacht. Oder halt auch Heidenheim, die aus eigener Kraft das geschafft haben. Wie guckst du da drauf?
Also erstmal würde ich Heidenheim nie mit uns vergleichen.
Ich glaube halt auch so, dass das kann man auch zu diesen Vereinen zählen wie Leipzig, Hoffenheim, so, also aus meiner Weltanschauung auf jeden Fall. Und für mich sind halt, ist es so, ja, keine Ahnung, so, das, ich weiß, es gehört jetzt dazu, so, und trotzdem, ach, ich, niemand braucht so Vereine, also, man sieht es doch ja in der Bundesliga. Bundesliga schaut gefühlt ja auch, also, die zweite Liga ist einfach populärer, interessanter als die Bundesliga. An was liegt denn das? Das sind einfach die großen Traditionsclubs, und was macht immer noch trotzdem ganzen Geld und alles? Was machen die Vereine aus? Das sind die Fans, das sind die Menschen, die sich für diesen Verein interessieren, und das will man doch eigentlich sehen. Ich weiß, heutzutage, das ist ohne die ganzen Kapitalgesellschaften, ohne das Geld nicht mehr möglich, aber wenn man es mal runterbricht, ist es einfach das, was so die Würze gibt im Fußball. Und wenn man da einfach sieht, Leipzig oder auch Hoffenheim, das ist da wirklich, da bricht mir das Herz so, wenn ich sehe, die fahren auswärts irgendwo hin mit 50 Leuten, weil es halt einfach keine Fans hat. So, die haben ein Heimspiel, das ist voll, weil wahrscheinlich Freikarten verteilt werden oder die kriegen noch Geld, wenn sie kommen. Aber wir müssen schon aufpassen. Ja, ich finde halt so, dass das den Fußball dann schon irgendwie so kaputt macht. Und ich finde halt dann im Vergleich zu England, in England sind das auch alles nur noch Konzerne so, aber da ist halt die Qualität des Spiels an sich dann so hoch. Aber wenn ich jetzt Hoffenheim einschaue, also meine Güte, also oder halt, ja, das ist halt dann auch fußballerisch nicht das, wo ich sage, okay, dann schaue ich mir halt so einen Plastikverein gern an, sondern das ist halt dann einfach, ja, eine Investition von einem Menschen oder von ein paar Unternehmen, die muss man auch akzeptieren und respektieren, aber ein Fußball so, also ich brauche es nicht unbedingt, ne.
Ja, ich glaube, dazu lässt sich dann auch anschließen, dass es ja auch Spieler wie dich, Joe, in dem Geschäft einfach nur noch relativ selten gibt. Wir haben vorhin schon über dich gesprochen, du bist das Herz der Mannschaft, du verkörperst Ulm, du bist mit dem Verein verbunden wie kein anderer. Ja, was haben dir denn die letzten Jahre bedeutet, und hättest du dir vorstellen können, dass du hier auf dem Münsterplatz mit tausenden Fans zusammen den Zweitliga-Aufstieg feierst?
Ja, das war so klar, dass das passiert. Also, ich hab mir das war abzusehen, vor 3 Jahren habe ich das schon wirklich abgesehen. So. Dass wir mit 11 Punkten Vorsprung, nee, soll jetzt nicht so sein, aber wirklich, das ist so, das hätte ich mir nicht erträumen lassen. Also für mich war immer so, der große Traum war der Profifußball, also das war die dritte Liga. Und allein schon, also jeder, wo es verfolgt hat, oder allein aus der Regionalliga aufzusteigen, ist ja unfassbar schwer. Und ja, als wir das dann schlussendlich gepackt haben, das war so, ja, einfach schon so krass. Und alles, was dann aber danach kam, das hätte ich mir wirklich nicht zu träumen gewagt. Und trotzdem ist es natürlich ja unfassbar, unbeschreiblich. Also wir saßen auch ja, oben, haben dann nochmal runtergeschaut. Wir haben hier einfach vor einem ja, vollen Münsterplatz den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Also jeder, wo den Verein auch ein bisschen verfolgt hat oder wo auch das Innenleben des Vereins ein bisschen kennt, auch die Infrastruktur, wie man schon angesprochen hat, ein bisschen kennt, das ist ein absolutes Wunder. Und das haben so wirklich wir zusammen, deswegen, ich habe das ja hier so gesagt, das ist unser Pokal so, weil am Ende auch in der dritten Liga, das war eine Euphorie von den Fans, von den Menschen und auch so, was die Spieler da geleistet haben. Also wie gesagt, ich kann mich erinnern, letztes Jahr beim Aufstieg in die dritte Liga in der Saison waren wir im Winter, wir haben, glaube ich, kein einziges Training auf dem Platz gemacht. Wir waren permanent in der Soccerhalle und an der Donau laufen, haben aber danach kein Spiel mehr verloren. Und ich glaube, was da die Mannschaft, das Trainerteam, die Mannschaft, die Menschen, plus dann auch die Fans, wenn ich zurückdenke, wir haben in Aalen gespielt, da sind ständig 6.000 Menschen hingefahren, dann die Rückkehr ins Donaustadion, wie das so gematcht hat, wie das so eine Zusammenarbeit von allen dann in so einem großen Erfolg mündet, das sucht wirklich seinesgleichen. Und deswegen sage ich auch so oft, dass wir jetzt ja in der zweiten Liga spielen dürfen, auch wenn das alles so hart ist und wir das gerade am eigenen Leib so erleben, wie frustrierend das auch manchmal ist, dürfen wir das nie vergessen. Und das ist, glaube ich, der, wenn wir mal sagen, wo wir herkommen, damit gemeint. Das ist dann nicht damit gemeint, dass wir das irgendwie als Ausrede nehmen oder irgendwie als eine Rechtfertigung, dass wir jetzt immer so knapp dran sind und verlieren. Nein, sondern das ist wirklich
ein Privileg, ein Wunder, dass wir hier spielen. Und warum spielen wir hier? Weil das so gematcht hat mit den Fans, mit den Menschen und allgemein mit der Mannschaft und alles. Und das dürfen wir nie verlieren. Auch jetzt, wenn es jetzt mal nicht so gut läuft, darum habe ich das am Wochenende auch gesagt, weil mich das schon ein bisschen so frustriert hat, obwohl ich die Fans verstehen kann, als wir jetzt das Spiel verloren haben, war das Stadion relativ schnell leer. Einfach komplett leer. Wir haben immer noch das Ritual, dass wir nach dem Spiel unseren Kreis machen als Mannschaft. Danach wollen wir uns bei den Fans verabschieden und verabschieden, egal. Und das Stadion war eigentlich leer. So. Und das zeigt mir ja so, dass die Menschen jetzt so denken, okay, scheiße, so, was soll das? Oder weißt du, so, jetzt langsam diese Stimmung aufkommt. Und die hilft uns halt allen nichts. Die hilft uns auch als Mannschaft nichts. Und die Menschen sollen nicht denken, dass wir das jetzt als Ausrede nehmen oder dass wir sind brutal selbstkritisch. Also das könnt ihr uns glauben, allein bei diesem Trainer. Und der braucht ihr nicht denken, dass wir jetzt irgendwie da zufrieden sind, nur weil wir in der zweiten Liga spielen. So ist das alles nicht gemeint. Aber ich finde auch jetzt im Abstiegskampf auf dem Niveau müssen wir diese Tugenden, die uns auszeichnen, und da meine ich halt so erstmal dieser Teamgeist, der Zusammenhalt, aber auch diese Connection mit den Menschen, mit den Fans, das wird uns schlussendlich dann auch helfen, die Klasse zu halten. Das ist meine Meinung. Ja. Und da nochmal ein Punkt, und da, das hat uns auch als Mannschaft nochmal viel gegeben, oder vor allem mir, dass wir dann so, das Stadion war halb leer, aber der D-Block, die waren halt noch da. Das war halt die Menschen so. Und das spürt man auch auf den Auswärtsspielen und so, wenn wir dann vor die Menschen gehen, vor unsere Fans so, dass die uns so den Rücken stärken. Und das sind halt oft auch die Leute, die das einordnen können, die den Weg mitgehen, die das auch noch realisieren oder auch wissen, das ist krass, dass wir jetzt hier zweite Liga spielen. Wie ich schon gesagt habe, wir gehen in die Stadien rein und denken, wo sind wir hier gelandet? Und die, das ist halt dann so, das gibt einem dann schon wirklich viel und das ist auch die Motivation dann so, hey, weiterzumachen und einfach auch, das motiviert zum Beispiel auch mich, so irgendwie den Menschen wieder was zurückzugeben und zusammen mit den Menschen dann wieder den Klassenerhalt zu feiern.
Dein Weg in den Fußball, also du hast ja eben schon erzählt, du warst, als die berühmte Bundesliga-Saison da war, warst du, ich glaube mal, Balljunge hast, habe ich glaube ich gelesen, warst du im Stadion. Wie war denn dein Weg so in den Fußball? Also war das so in die Wiege gelegt in der Familie oder war das irgendwie, was du als Bub gesagt hast, ich will Fußball spielen, Fußball spielen, Fußball spielen?
Also bei mir, ich habe zwei ältere Brüder und das war damals so, ich bin mit Fußball aufgewachsen, halt wegen denen, weil ich es nicht anders kannte. Und die haben dann auch in Ulm in der Jugend gespielt. Und mein Vater hat dann halt einfach mich, damals gab es so eine Bambini, und ich war dann 5 und hat mich dann einfach mitgenommen, während die trainiert haben, habe ich in der Bambini trainiert. Und seit dem Tag, wo er mich da einmal mitgenommen hat, bin ich nie wieder aus dem Verein, also rausgekommen, ja. Alles andere ist jetzt Geschichte, aber Fußball, ich kannte das nicht anders, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und habe dann relativ früh im Verein angefangen mit 5 und dann ging es natürlich los. Damals, wo ich 5 war, 6 war, 7 war, da war Ulm in der Bundesliga und da hatten wir dann schon Turniere gefühlt in ganz Deutschland und da ging dieses Competition und man kommt dann einfach so rein und irgendwann ist Fußball einfach Teil deines Lebens.
Gab es mal irgendwie einen Wunsch, was anderes zu machen in deinem Leben? Also du sagst, das vielleicht doch nicht Profifußballer, ich werde was ganz Normales. Ich habe mal gelesen, Zahnarzt, stimmt das?
Ja, gut, in meinem Leben, also ich, für mich war irgendwie dann doch Fußball immer noch so ein Spaßding und mit Freunden Ding. Und ich bin immer nur im geblieben. Ich hatte damals auch schon ein paar Angebote, so mit den NLZs und aber das kam für mich nicht in Frage und da bin ich auch meinen Eltern so echt dankbar, weil die haben das auch nicht forciert, sondern das ist hier mein Heimatverein, so geh hin, wenn es dir Spaß macht. Und so habe ich das auch gelebt und zu meiner Zeit war Ulm gar kein Profiverein. Also man musste sich Gedanken machen, was mache ich so? Fußball war für immer so ein Nebenher-Ding So war es auch bei mir. Ich bin dann irgendwie Schule halt gemacht, dann arbeiten gegangen, Geld verdienen und irgendwann, ja, klug geworden. Nee, was heißt klug geworden? Dann ein Studium angefangen, weil es stand nicht zur Debatte, dass man, ich konnte kein Profi sein in Ulm. Man, es ging nicht. Das war Oberliga, Regionalliga und man musste sich Gedanken machen, was man machen will. Und so war es halt bei mir. Da habe ich studiert und nebenher Fußball gespielt und ja, mittlerweile hat einfach Fußball gewonnen. So, ja, durfte ich Profi werden. Aber klar war das der Traum, aber für mich war dann schnell klar, so okay, ich bleibe jetzt hier in Ulm, ich mache jetzt hier in Ulm. Da musste man so gucken, was man eigentlich machen will. Dass man jetzt hier Profi wird, ja, das ist für mich schon immer noch jeden Tag fast so echt ein Traum einfach, den man so leben darf.
Du hast nicht nur ein Studium angefangen, sondern auch abgeschlossen. BWL war es, ne? Okay.
Erfolgreich abgeschlossen. 1,0, nein, Spaß.
Ja, zu deiner Geschichte gehört auch eine Dame namens Donatella Alea Mia Versace Reichert. Verrat uns doch mal, wer das ist.
Krass, also jetzt habe ich schon gedacht, jetzt kommt echt mal eine Dame, hä?
doch, stimmt, ja, das ist mein Hund. Das war, ja, die Story ist eigentlich krass dahinter, weil das war der Mannschaftshund. Mir wurde der eigentlich aufgezwungen. Das war damals, hatten echt ein richtig gutes Kollektiv, so auch ein cooles Team. Und da hatten wir einen Spieler, den kennen wir ja auch alle, Nico Jan, der war sehr hundeaffin, sagen wir es mal so. Und der hat irgendwie entschieden, dass ich einen Hund haben sollte. Und ja, am Anfang, ich wollte es schon, aber als es dann konkret wurde, habe ich gesagt, hey, nee, ich kann das so nicht machen, das ist ein Hund. Und dann hat er gesagt, nee, wir machen das als Mannschaftshund. Also ich soll den dann jeden Tag mitbringen und der ist dann bei uns in der Kabine und alles. Und es war wirklich so, also wir haben den dann, ich hab gesagt, ich nehme ihn, auch nachts und so, aber ich nehme ihn jeden Tag mit ins Training. Und mein Hund, also Donatella, die ist wirklich in der Kabine bei uns, oben im Physioraum ist die aufgewachsen. Und es ging eigentlich, ich habe sie geholt, ich glaube 10. Januar 20 und bis Corona, also ich weiß nicht, es war glaube März dann, auf jeden Fall die ersten Monate, ist die komplett bei uns im Team, die war permanent nur am Stadion. Und während dem Training sind sogar die Hausmeister mit ihr rausgegangen. Also die durfte dann sogar ins Stadion da an den Rand kacken oder ihr Geschäft machen. Also das war wirklich halt eine krasse Geschichte. Aber ich muss dann auch schon sagen, ja, je älter die dann wurde, die ist mir dann so ans Herz gewachsen, dass ich sie nie wieder mitgebracht habe. Also das wäre jetzt undenkbar, weil das viel zu viel Stress wäre und ja, die ist mittlerweile jetzt schon, glaube ich, 5,5.
Also mein Hund. Merke, immer ein gutes Verhältnis zu den Hausmeistern aufbauen und verrat uns noch ganz kurz, wie der Name zustande kam.
Ach so, ja, das war ein Teamhund und dann durfte jeder seinen Namen sagen, wo er sich wünscht. So. Für mich war, ich weiß nicht warum, das war halt Mannschaft, weil man macht ja oft blöde Sachen, labert irgendeinen Kack. Und dann war es so für mich so Donatella Versace, diese Designerin. Und der Name musste irgendwie sein, so Donatella Versace. Und dann war halt so, der Preis war ja noch so. Also mein Hund, der hat 900 Euro gekostet und für mich war es viel zu teuer. Und ich habe gesagt, ich zahle doch nicht 900 Euro, gehe ich ins Tierheim und hol mir einen. So wie 900 Euro. Und dann haben die ja noch Geld zusammengelegt. Also mehrere Spieler haben auch noch bezahlt, weil ich nicht bereit war, 900 Euro zu zahlen. Und dann durfte jeder, wo was bezahlt hat, einen Namen sagen. Deswegen Donatella, Alea, Mia, Versace. Aber die haben schon diese Mia, Alea, Mia, das haben mehrere dann zusammen. Weil ich dann auch gesagt habe, die kann jetzt nicht 10 Namen haben. Und dann hatten wir so einen Impfpass, oder wie man das so hat bei Hunden. Und da haben wir wirklich den Namen eingetragen. Und wir waren so glücklich. Und so, guck mal. Und dann war das ja unser Mannschaftshund, ja.
Ja, eigentlich muss er dann, also die Donatella Alea Mia Versace müsste ja dann bei jedem Spiel so als Glücksbringer irgendwo an der Seite sein, oder?
Ja, eigentlich schon. Es war auch am Anfang so. Also wir hatten da damals Vorbereitung und dann beim Testspiel war die da.
Ja, die musst du mitbringen, dann klappt das auch.
Ja, also, du musst wahrscheinlich wieder mitbringen. Aber ja, jeder, wo zu mir kommt oder wenn man mich besucht, dann ist die Donna da. Und es gibt echt ein paar, die kommen immer noch fleißig, nicht mehr wegen mir, aber wegen meinem Hund.
Herr Würde, zu Ihnen. Bei Ihnen war ja der Weg in den Fußball familiär vorgezeichnet. Der Vater war Trainer, da haben Sie das Traineramt übernommen, die Schwestern haben Fußball gespielt, Sie selber haben dann Fußball gespielt. Gab es eigentlich in der Familie Wörle irgendein anderes Thema zu Hause als Fußball? Also geht doch kaum, oder?
Gab es auch nicht wirklich, ne? Fußball war wirklich sehr, sehr dominant bei uns, ja. Dadurch, dass natürlich die beiden Schwestern auch komplett im Fußball dabei waren, haben wir zu Hause in jeder freien Minute zusammen Fußball gespielt. Auch mit meinem Vater, ob im Schlafzimmer, ob im Garten. Es war einfach total dominant und es hat uns allen so viel Spaß gemacht und hat uns natürlich als Familie auch dann gleichzeitig verbunden, weil wir so das gleiche Hobby, die gleiche Leidenschaft da irgendwie geteilt haben, was wirklich sehr, sehr Besonderes. Und ja, so war dann der Weg klar. Ohne Fußball geht's nicht.
Hätten Sie sozusagen auch sagen können, nö, ich spiele keinen Fußball?
War, glaube ich, keine Alternative. keine Option für mich. Es hat mir aber einfach auch unglaublich viel Spaß gemacht. Also, war was ganz Tolles. Ich bin auch mit vier, glaube ich, schon im Verein eingetreten worden. von meinem Vater in dem Fall. Und ich wollte nie weg. Also es ist einfach was ganz Tolles. Also Fußball an sich, das Spiel ist mega interessant. Und gleichzeitig dann das mit einer Mannschaft gemeinsam zu erleben, das ist außergewöhnlich. Ja, also ist was anderes wie jetzt. Tennis finde ich auch toll, aber machst du dann eher für dich mal. Und Fußball geht nur, wenn du Mitspieler hast. Und genau das ist der große Reiz. Es macht so Spaß, ja, wenn du gemeinsam dir Ziele überlegst, auf die Ziele hintrainierst und am Ende sogar solche Ziele gemeinsam erreichst, dann ja, sowas bleibt dir in Erinnerung. Das ist verbindet und das ist was ganz Besonderes. Ja.
Dann hat sie ihr Weg ja relativ früh als Trainer zum FC Bayern geführt. Sie haben dann die Frauenmannschaft übernommen von ihrem Vater. Und jetzt ist der FC Bayern ja wirklich eine andere Welt. Also ich habe mal gelesen, ob bei Uli Hoeneß auch mal gesessen zum Abendbrot oder wie das bei dem Uli Hoeneß ist, ich weiß es nicht. Mit Pep Guardiola auf dem Rathaus, also auf dem Rathausbalkon gestanden und mit den Männern und Frauen gemeinsam dann die Meisterschale nach oben gehalten. Was hätten Sie gern aus dieser Zeit oder haben Sie etwas aus dieser Zeit mit nach Ulm nehmen können, weil die Welten ja so unterschiedlich sind. Also Operette Bayern und ich sag mal hier Ulm, Kernerarbeit und wie ist das?
Naja, erstmal ist es für mich natürlich wichtig gewesen, dass ich meine Erfahrung sammeln konnte als Trainer. Ich bin ja quasi komplett als Neuling eingestiegen und habe dann 9 Jahre dort verbracht und konnte schon natürlich auch aus meinen eigenen Fehlern da schön lernen. Gab es schon ein paar. Gleichzeitig haben wir auch mit der Frauenabteilung, das muss man sich so vorstellen, zu Beginn war es so, es hat fast keinen interessiert. Da bin ich ganz ehrlich. Und wir haben dann gemeinsam dort in der Frauenabteilung versucht, unseren Platz uns zu erkämpfen. Ja, und das in dem Verein Deutschlands, ja, wo der Männerfußball so dominant ist, wie er nur dominant sein kann. Und haben dann wirklich auch mit der Unterstützung des Hauptvereins natürlich es geschafft, unseren Weg zu gehen, ja, dann auch Erfolge zu feiern. Und der Weg dahin war total spannend, ja, weil du natürlich auch vieles machen musstest, wo vielleicht in anderen Vereinen alles Mögliche gibt an Personal. Das habe ich mitgenommen für mich als Erfahrung. Andererseits habe ich auch dann im Laufe der Jahre gemerkt, wir waren ja dann am Campus auch in einem neuen Leistungszentrum, dass da natürlich auch tolle Möglichkeiten gibt. Und ich würde es nicht haben wollen, zu 100%, aber ein bisschen mehr noch für uns, ein bisschen was davon für uns, dann wäre das, glaube ich, auch für uns eine gute Sache. Aber war jetzt auch nie ein Freund davon, dass die Bedingungen perfekt sein müssen, weil das hilft dir nicht. Also ich glaube, es braucht immer was, wo du merkst, hey, das ist gut, aber ich will noch weiterkommen und perfekte Bedingungen helfen dir dann dabei nicht, meiner Meinung nach. Ansonsten, ja, wie gesagt, vor allem die Erfahrung, die ich da machen durfte, die war für mich wichtig. Und klar, der Verein ist riesig, mittlerweile nochmal krasser gewachsen. Und wir haben tatsächlich auch mal die Möglichkeit gehabt, nach unseren Erfolgen dann, dass Uli Hoeneß uns eingeladen hat zum Essen in einem Lokal. Es war auch natürlich toll, mal solche Persönlichkeiten kennenzulernen, ohne Frage. Aber ich muss schon auch dazu sagen, dass die Frauenabteilung lange, lange Zeit natürlich sehr klein war und es nach und nach gewachsen ist.
Also halten wir fest, ein kleines Stückchen FC Bayern, nicht so viel, würde ein bisschen gut tun. Wenn man über Sie privat herausfinden will, dann ist es gar nicht so einfach. Sie sind keiner, der das so nach außen trägt. Aber ich habe gelesen, dass Sie gerne Thriller von Dan Brown lesen. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Dan Brown, Kriminalromane, Thriller von Dan Brown. Und da geht es ja oft darum, Rätsel zu lösen, mystische Symbole zu enträtseln. Ist das so Ihre Art von einem Spiel, dass Sie versuchen, den Gegner zu enträtseln, zu entschlüsseln? Oder ist es einfach, Sie lesen gern Dan Brown und der stellt jetzt eine doofe Frage? Kann man ja auch mal.
Mich jetzt gerade interessieren, wo Sie das her wissen, aber es war tatsächlich so, dass ich da ein paar Bücher gelesen habe und ich lese schon mal ganz gern, aber ich komme viel zu selten dazu, bin ich ehrlich. Letztens versucht wieder eines der Bücher zu lesen, bin glaube ich immer noch auf Seite 25, also bin ich wirklich vorangekommen, meistens dann eingeschlafen abends. Aber ja, so die Aufgabe, aber nicht wegen Dan Brown jetzt, aber die Aufgabe als Trainer ist natürlich schon ein Stück weit, dass wir gucken, was macht der Gegner? Stärken vom Gegner, Schwächen vom Gegner, abgleichen mit unseren Stärken und gucken, wo können wir ran? Ja, wo gibt es die Möglichkeit, dass wir die Stärken vom Gegner ein bisschen rausnehmen? Wo gibt es Möglichkeiten, unsere Stärken auf deren Schwächen anzuwenden? Und das ist dann natürlich erstmal die blanke Theorie am Ende. Und das ist mir völlig klar, macht den Unterschied immer die Mannschaft, ja, wie sie auf dem Platz steht. Und deswegen, da ist noch einmal der Einfluss vom Trainer schon auch begrenzt. Aber die Herangehensweise ist ähnlich. Und ja, ich lese gern.
Weil Sie gerade sagten, als Trainer versucht man den Gegner natürlich zu studieren, zu entschlüsseln. Gibt es eigentlich in der großen Trainerriege so eine Art Vorbild? Thomas Tuchel ist in der Nachbarschaft aufgewachsen, glaube ich, Krumbach, nicht weit entfernt. Glaube ich aber nicht, dass das ein Vorbild für Sie ist, aber vielleicht, ich weiß es nicht. Aber gibt es jemanden, wo Sie sagen, das ist einer, dessen Arbeit bewundere ich?
Oh ja, da gibt es ganz sicher viele, also viele Trainer. Man guckt sich ja von jedem ein bisschen was ab. Und am Ende ist aber trotzdem, glaube ich, unheimlich wichtig, dass man seinen eigenen Weg geht, dass man auch mal selber weiß, wofür man auch steht, ob jetzt als Mensch, ob jetzt, wie ich als Trainer war, als Spieler war und jetzt eben auch als Trainer sein will. Also man kann nicht sagen, hey, ich will jetzt mal sein wie Pep Guardiola und auf einmal klappt es, sondern man muss schon seine eigene Identität finden, ja, und damit das am Ende auch authentisch ist. Und ja, von daher bewundere ich natürlich immer wieder auch Trainer für ihren Weg, den sie gehen, ja, nach oben gehen, dann aber auch die Art und Weise, wie sie vielleicht spielen lassen, wie sie an eine Sache herangehen. Und ganz oft bewundere ich dann auch einfach auch die Menschen dahinter, ja, wie sie als Persönlichkeit sind. Ja, Fußball ist ja trotzdem nicht nur Fußball, sondern es geht ja ganz dominant darum, auch mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und das imponiert mir dann, wenn ich da mitbekomme, dass, oder man es hört, man es liest, dass da Menschen einfach da sind, die trotz des Profigeschäftsfußball, ja, wo man ja immer viele negative Geschichten hört, wie es da zur Sache geht und überhaupt, wenn die aber trotzdem am Ende des Tages noch einen Zugang zum Menschen finden und das unheimlich charakterstark und sowas imponiert mir.
Gibt es dann doch einen Namen da, also einen, wo Sie sagen? Also,
Mehrere, ich habe ja selber auch unter Wolfgang Frank spielen dürfen, leider schon verstorben, ganz, ganz toller Trainer und ganz, ganz tolle Trainerpersönlichkeit auch, von dem ich wirklich viel mitgenommen habe, der auch viele andere Trainer dann auch beeinflusst hat, wie zum Beispiel Jürgen Klopp als Beispiel. Das war schon was ganz, ganz Besonderes, weil es er eben geschafft hat, auch sagen wir, nicht nur eine Mannschaft auf dem Platz dahin zu kriegen, wo sie vielleicht was leisten kann, sondern eben auch ein Team zu formen. Das hat mir sehr imponiert und da habe ich dann doch ein bisschen was mitnehmen können.
Ja, wagen wir noch einen kurzen Ausblick auf Sonntag, also zurück im Hier und Jetzt. Es geht nach Nürnberg und mit Miro Klose und seiner Truppe gibt es ja, ich sag mal, noch eine offene Rechnung aus dem Hinspiel, als dieser Elfmeter wiederholt werden musste, weil Christian Ortak die Linie verlassen hat, aber er hat den Elfer dann gehalten. Das Spiel endete mit einer ganz bitteren Niederlage, 1-2. Joe, geht ihr da mit besonderem Ehrgeiz, besonderer Wut ins Spiel? Kann man das so sagen?
Nee. Also, es ist ein Spiel, wo für uns, ja, ein wichtiges Spiel auf jeden Fall. Aber ich denke, es wäre ein ganz falscher Ansatz. Trotzdem, man hat das schon auch im Kopf. Also, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf gehabt, aber wo du es jetzt wieder gesagt hast. Alter. Da ist in mir schon wieder so, ja, so, das war schon ganz unfassbar bitter. Also, ja, das war so, boah, ja, nee, doch, da gehen wir schon mit einer Portion Wut hin. Weil ich. Also, das Spiel, das war ja geistkrank. Da war ja dann noch wir das 2-0. Das wird zurückgepfiffen, ich weiß bis heute noch nicht. Ja, war ganz klar Hand. Anscheinend, angeblich, ja. Dann 1-1 und da, ja, dann 1-1, genau, obwohl es 2-0 hätte stehen müssen, dann 1-1 und dann letzte Sekunde Elfmeter. Ja. wird dann nochmal so lang wiederholt, bis er rein ist, und dann jubelt der Mensch noch vor unserer Kurve. War natürlich auch nochmal so unfassbar. Ja gut, fahren wir schon mit Wut hin. Nein. Aber ist wieder im Kopf. Ja. Danke.
Ja, gerne, gerne.
Die Jungs nochmal sagen so.
nochmal heiß machen, ja. Herr Wörli, wie geht's Ihnen da damit?
Ja, ich habe tatsächlich die letzten Tage darüber nachgedacht, weil das schon echt ein Spiel war. Also du hast geisteskrank gesagt, man kann das so stehen lassen. Das ist also unglaublich. Wir waren auf dem Weg, das Spiel zu gewinnen, machen eigentlich ein 2-0, wo wirklich bis heute keiner, glaube ich, wirklich aufdecken kann, ob das tatsächlich Hand war, das Tor von Maurice Krattenmacher. Und dann kriegt man relativ schnell danach dann das 1-1 rein, und dann in der Schlussphase, kurz vor Schluss, kriegt man einen Elfmeter gegen uns, der definitiv keiner war, also zu 100% keiner. Von daher, ja, ich habe es sehr präsent im Kopf. Ist schon was mich motiviert, bin ich ehrlich. War als Spieler so, ist auch jetzt als Trainer so. Aber ja, da der Schiedsrichter nicht der gleiche sein wird, sehr wahrscheinlich, ist schon mal ein der Hauptakteure nicht mehr dabei. Und klar, es geht gegen Nürnberg, und ja, das nächste große Spiel für uns und sehr, sehr wichtiges Spiel.
Ja, ich glaube, es gibt keinen, der hier im Raum nicht die Daumen drückt. Also sind alle bei Ihnen sozusagen und hoffen, dass das dann die Revanche gibt für diesen etwas unglückseligen Verlauf. Am Ende wollen wir noch 10 Sätze Ihnen geben, die Sie bitte vervollständigen. Das haben wir übrigens nicht aus dem Kanzlerduell geklaut, das machen wir schon seit 10 Jahren. Also nur, also nicht, dass einer glaubt, wir würden da Plagiate machen. Ich würde anfangen, Anan Wörle, und Nadine stellt dann die Fragen an Joe. Ja, und dann würde ich als ersten Satz, den Sie bitte vervollständigen, sagen: Als ich in München auf dem Rathausbalkon neben Pep Guardiola stand, dachte ich:
Wow.
Ja, Joe, als ich 10 Jahre alt war, hieß mein Fußballidol.
Boah. Nein, aber ich würde ja sagen, mein Idol war immer Sergio Ramos, aber mit 10, boah, da war es, glaube ich, noch Dragan Trikulja.
Und dann ganz ähnlich an Sie, Herr Wörle. Über meinem Bett hing das Fußballposter von
VfB Stuttgart. Muss ich aber ganz kurz dazu sagen, ich habe ja selber auch mal für den Verein spielen dürfen in der Jugend, und das war dann der Zusammenhang.
Joe, als ich als Jugendlicher mit meinen Kumpels am Egener Tor chillte, war mein Berufswunsch
Zahnarzt.
Herr Wörle, nach Niederlagen bin ich am Abend
nicht gut drauf, das steht fest, und nicht so gut zu haben, und braucht Zeit für mich.
Joe, der härteste Stürmer, gegen den ich je gespielt habe, war
Luke Bacchio.
Okay. Herr Wörle, wenn ich in der Kabine richtig sauer bin, dann
werde ich laut, gibt's aber nicht oft.
Joe, wenn wir in der zweiten Liga bleiben, werde ich in Ulm
Hier hört auch keiner zu. Also
genauso feiern wie beim Aufstieg. Ich würde ja sagen, noch mehr, aber das geht gar nicht.
Herr Wörle, wenn ich nicht Fußballtrainer geworden wäre, würde ich heute?
Keine Ahnung. Ich habe BWL studiert, auch bis zum Vordiplom, aber dann habe ich selber ja eine Fußballerkarriere dann auch mal begonnen. Von daher habe ich es nicht zu Ende gemacht. Gute Frage.
Joe, zum Abschluss. Mein liebster Fußballspruch ist?
Immer weiter.
Ja, was soll man sagen, wenn man den Trainer und den Kapitän vom SSV Ulm hier zu Gast hat? Es waren super spannende 90 Minuten. Und ich bedanke mich wirklich für diesen sehr offenen Abend, das ist auch nicht selbstverständlich, und für den unterhaltsamen Abend und bei Ihnen natürlich als Publikum, dass Sie so toll mitgemacht haben. Bevor der Schlussapplaus kommt, nur weil ich glaube, so ein paar Leute, die noch nicht so oft hier waren, wir laden Sie jetzt ein, wenn Sie da um die Ecke gehen, gibt es noch einen Wein und ein Bier und vielleicht noch ein paar Gespräche, wo Sie den Abend vertiefen. Ansonsten bedanke ich mich, wünsche Ihnen einen schönen Heimweg. Bis auf bald.
Schönen Abend.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf svp.de/ssv-ulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV-Spatzen-News-Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf svp.de.